Also, während das Kind dort aktiv sein, möchte ich nochmal auf die Schneckengeschichte zurückkommen. Das ist ja so leicht übertrieben, gell? Und man ist ja so froh, dass es einem gar nicht so betrifft. Aber wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, sieht man schon vielleicht gewisse Sachen, die man manchmal im Leben auch sieht. Ich wollte euch ein bisschen fragen, was ist euch so aufgefallen an dieser Geschichte? Was ist euch ein bisschen hängen? Es gibt verschiedene Sachen, wo, wenn ich die Geschichte oben sehe, mir wieder in den Sinn kommen. Vielleicht gibt es etwas ganz spontan, wer mag reinrufen? Was ist dir aufgefallen? Zum Beispiel das. Er war nie zufrieden, dieser Schneck. Mit nichts. Gut. Unzufrieden. Gott hat von Anfang an gewusst, was für ihn gut ist. Der Schneck hat es noch nicht geglaubt. Sonst noch? Wie? Der Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Genau. Gott hat Geduld gehabt mit ihm. Genau. Genau. Das sind so Sachen, die ich mir auch notiert habe. Es gibt zwei verschiedene Sichtweisen. Die von Gott, wo ich staune, der hat dem Schneck immer alles gegeben. Der Schneck ist x-mal zu ihm und hat gesagt, nein, das ist ein Seich, ich kann nicht leben mit dem, wie du mir da ausgestattet hast. Und was macht Gott? Na gut, probieren wir etwas Neues. Das finde ich noch interessant an dieser Geschichte. Und dann fragt man sich natürlich, ist das so? Gibt Gott mir immer einfach alles, was ich gerade so will? Da hat wahrscheinlich jeder seine eigenen Erfahrungen. Aber ich glaube, was die Geschichte viel mehr sagen will, ist wahrscheinlich, dass Gott den Jammer aushaltet und ihn nicht einfach abstellt, sondern lässt machen. Es ist ja natürlich eine Geschichte, die ein Happy End hat, oder? Das ist natürlich ganz super, aber wo ganz viel drinnen ist. Gott gibt bereitwillig, Gott haltet den Jammer aus. Und der, der jammert, wie kommt er dazu zum Jammern? Er fängt an zu vergleichen. Alle anderen haben ein Häuschen, ich habe keins. Das macht ihn extrem unzufrieden. Und er ging wieder unzufrieden mit dem, was er trotzdem überkommt, weil es einfach irgendwie gibt es immer ein Haar in dieser Suppe. Und schließlich führt es dazu, dass er einsam wird. Als er als Teichschneck war, haben sich die Fische abgewendet von ihm und haben nicht mehr, ja, haben gedacht, ja, der ist viel zu stolz, der redet nicht mehr mit uns. Und es hat recht ein tiefes Loch gebraucht, bis die anderen sich wieder haben um ihn kümmern und bis Gott auch sich eigentlich wieder erbarmt hat. Weil am Schluss, hat er vielleicht gemerkt, ist Gott gar nicht mehr so die treibende Kraft in dieser Geschichte, sondern die anderen Mitkameraden und Mitschnecken und Mitfischen haben ihn auf die goldige Idee gebracht. Tu dich doch von dem entledigen, was du nicht brauchst, was du nicht wirklich brauchst. Gang raus aus diesem Haus und dann bist du frei. Und dann merkt er, ich bin frei, wenn ich so bin, wie ich eben bin. Der Punkt, wo man sich selber annehmen kann, ist der Start, eigentlich der Startpunkt von der Zufriedenheit. Ich habe natürlich aufgrund von dieser Geschichte mich auch schon gefragt, ja, also das ist ja eine nette Geschichte und alles. Gibt es eine biblische Entsprechung von so etwas? Und hört mal. Diese Leute sind ständig unzufrieden und beklagen voller Selbstmitleid ihr Schicksal. Sie lassen sich von ihren Begierden antreiben, schwingen einerseits große Reden und kriechen andererseits vor den Leuten, wenn sie nur irgendeinen Vorteil davon haben. Das ist also nicht eine Beschreibung von einem Politiker oder so. Heute ja wieder Abstimmungen, ich hoffe, es sind hier gegangen. Es ist im Judas 1, Judas hat nur ein Kapitel, der 16. Vers, wo der Judas eine gewisse Gruppe von Leuten so beschreibt. Und man könnte sagen, wirkliche Nacktschnecken, die nie zufrieden sind mit dem, was sie haben und dauernd etwas Neues wollen und doch ihr Schicksal bejammern. Vielleicht könnte man sagen, das ist eigentlich ganz treffend, ein bisschen zunehmend die Einstellung vielleicht in der Gesellschaft oder eben, wenn ich jetzt so ein bisschen überspitzt habe, gesagt, manche Politiker kommt einem ein bisschen so vor, nie zufrieden, aber wenn es um eigenen Vorteil geht, ist es dann alles wichtig. Aber ist es nicht manchmal auch eine zunehmende Einstellungssache unter Christen, unter Gemeinden, dass man ständig unzufrieden könnte sein und sich beklagt, ja, es geht nur noch nicht, wo sind auch die Leute und weiss ich was, und gar nicht mehr sieht, dass man ja eigentlich einen Zweck hat, wo man dafür da ist. Und sich vielleicht Sachen aufhalsen, verschiedene Häuschen baut, wo man meint, mit dem sagt man dann glücklich. Und man muss zu dem Punkt zurückkommen, wo man sagt, es ist gut so, wie es eigentlich gedacht war, und so können wir weitergehen. Gibt es eine Übersättigung an Selbstverwirklichung zum Beispiel? Ich denke manchmal, irgendwann ist jetzt auch genug von sich selber sein und immer wieder Neues für sich selber zu entwickeln. Die Leute haben das wie satt. Und viele haben es so satt, dass sie anfangen, halt wirklich, es gibt eine neue Welle von Drogenkonsum. Habt ihr vielleicht auch gesehen, jetzt die Meldung letzte Woche, eine wahnsinnige Zunahme von Missbrauch von Medikamenten, die von Amerika überschwappt, und dort haben sie also ein Riesenproblem mit dem. Und ich denke, das hat etwas zu tun mit dem, wie wir halt leben und wie wir uns geben. Und wir leben mit in dieser Gesellschaft. Gut, die Geschichte nimmt ein Happy End. Hoffen wir auch unsere Geschichte, dass wir am Ende wieder zufrieden sein können. Aber vielleicht fühlst du dich so in dieser Spirale drinnen gerade. Die können ja verschieden ausgelöst sein. Unzufriedenheit ist nicht unbegründet. Sie hat irgendwann schon handfeste Wurzeln, wo man zu Recht darauf hinweisen kann und sagen, das geht mir einfach schlecht. Oder wieso geht es dem anderen so gut und mir so schlecht? Da finden wir in den Psalmen ja verschiedene so Aussagen. Schau mal Gott, schreibt der David, den Gottlosen, die können sich alles erlauben, denen geht es nur gut. Die hocken in den Pfründen und die haben ein Leben in Saus und Braus und keine Sorgen. Und ich muss da so rumsiechen, ob schon ich an deinen Namen glaube. Sättige Aussagen finden wir in der Bibel und es entspricht manchmal auch der Realität, wo wir halt einfach auch drinnen leben. Ich finde das ja spannungsvoll, weil es ist ein Spannungsfeld, wo wir drinnen sind. Aber wenn wir in dieser Spirale vielleicht auf das Mal uns wiederfinden und auf das Mal anfangen, unzufrieden werden und gegen wie mehr vergleichen, werden wir auch gegen wie einsamer für uns selber. Man verliert den Bezug zu anderen, weil man ja zuerst muss die eigenen Bedürfnisse stillen. Wisst ihr, ich habe mal so auf dem Chor, wo wir vorher waren, ist es so fast zum Lachen gewesen, wo wir mal jemanden gefragt haben, eine jüngere Person, sie soll doch auch ihre Kolleginnen noch einladen für diesen Frauenabend. Und es war wirklich noch jüngere, und sie hat gesagt, nein, das ist nur für mich. Aber es ist eine Haltung, die eigentlich legitim ist. Ich will auch mal etwas für mich haben. Auf der anderen Seite, so wie halt das Herz auf der Zunge. So ist es. Das ist nur für mich. Das wollte ich nicht mit anderen teilen. Und wie schade, wenn wir eigentlich mit der Möglichkeit umgehen, vielleicht mit dem Evangelium können zu wuchern und Leute einzuladen und sagen, nein, das ist nur für mich. Das ist Privatsache. Ich glaube, ich will nicht da auf das Mal noch müssen Fragen beantworten. Und dann kann es so eine Spirale geben, wo man auf das Mal auch auf dieser Seite auf das Mal sagt, ja, also, nein. Ich kann niemanden einladen. Also, es kommt sowieso niemand. Oder ich fühle mich ein bisschen allein. Und ich weiss gar nicht, wie ich das würde bewältigen würde, weil auf einmal eine Frage auf mich zukommt, die ich nicht beantworten kann. Es geht darum, dass wir zum Beispiel gut auch mit unseren Zielen arbeiten können. Ich komme immer wieder darauf zurück. Da schreiben wir nämlich, dass wir echt teilnehmen am Leben von anderen. Und das heisst, dass wir manchmal auch etwas wissen voneinander. Nicht alle können alles von allen wissen, aber doch, dass wir Leute an uns heranlassen und mit ihnen ein Stück Leben teilen. Und das heisst, dass wir einander unterstützen und einen tragfähigen Glauben leben. Und ich glaube, das ist so etwas Wichtiges, immer wieder neu, dass wir uns das sagen. Dann kommen wir raus aus dieser Spur, wo wir vielleicht auf das Mal denken, niemand interessiert sich für mich, ich bin da allein irgendwie, auch wenn ich in der Gemeinde bin. Und dann kommt man rein in eine Gemeinschaft, wo man merkt, da hat es noch Fische, da hat es andere Schnecken mit anderen Aufgaben, mit Häuschen und verschiedenen Gaben und Möglichkeiten. Und zusammen geht es einfach ringer. Wenn man das sieht, merkt man manchmal, und ich muss das manchmal schon merken, man muss wegkommen von dem ständigen sich vergleichen. Vom an sich selber den Mangel suchen oder auch sehen. Und wenn man diesen Blick schafft, sich zu lösen, kommt man zu einer Erfüllung und zu einer Zufriedenheit. Es gibt dazu einen Jesus-Tipp, sage ich jetzt mal. Da lesen wir in Matthäus 16, Vers 24. Und da geht es um Ähnliches. Jesus sagt, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. In den Bildern von dieser Geschichte gesagt, wer zu Jesus gehören will, wer einen guten Draht zu Gott behalten will und sein Leben gut verbringen will, tue nicht nur deine Wünsche nach neuen Häuschen immer in den Vordergrund stellen, sondern nimm an, wie Gott dich gemacht hat. Und das ist ein wichtiger Punkt. Du dich nicht vergleichen mit anderen. Das bringt es auf Dauer nicht. Du machst dich einsam. Du wirst vielleicht verzweifelt werden. Du wirst unzufrieden sein, immer wieder neu. Und manchmal äußert sich diese Unzufriedenheit auch, wie man mit anderen umgeht, sondern nimm an, dass Gott dein Schöpfer ist. Und denk daran, dein Kreuz ist ein leichtes Kreuz im Vergleich zu dem, was Jesus auf sich hat genommen. Aber wichtig ist, folge mir nach. So der Jesus-Tipp zu dieser Geschichte. Wer zu mir gehören will, soll sich nicht mehr selber im Mittelpunkt stellen. Und das ist immer wieder neu eine Entscheidung. Das muss man zuerst bewusst sein, dass ich auf diesem Trip bin. Manchmal müssen wir es anderen sagen. Brauche ich andere Fische dazu, die mir helfen, mein Schneckenhaus zu verlassen. Aber dann will ich mein Kreuz, mein Los, das gar nicht so schwer ist, auf mich nehmen und ihm nachfolgen. Und dann gibt es auch noch einen Petrus-Tipp. Da will ich euch auch noch lesen. 1. Petrus, muss ich schauen, 3, Vers 8. Und noch etwas möchte ich euch sagen. Und das gilt für alle, schreibt der Petrus. Haltet einmütig zusammen. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Und da sind wir doch wieder bei dem, was uns aufgefallen ist. Gott hilft uns da drinnen. Wenn wir Mangel haben, dann gibt er bereitwillig. Er haltet mein Jammern aus, aber er hält es auch aus, wenn ich einen Weg suche, der gangbar ist. Und mehr als das. Er schenkt uns den Heiligen Geist, der uns anleiten und führen will. Und darum ist es gar nicht so schwer, was da der Petrus schreibt, sondern er will uns mit dem ermahnen und ermutigen, bleib ganz bei Jesus und dann kann es gelingen. Und dein Leben wird neue Farbe bekommen. Auch wenn du vielleicht am Schluss dort stehst, wo du schon mal gestanden bist, das ist gar nicht so eine schlechte Erfahrung. Wir beten noch. Ja, ich möchte dir danken, Vater im Himmel, dass du uns jedes kennst. Und du hast uns auch sehr, sehr verschieden geschaffen. Manchmal macht uns das wie selber Mühe. Du kennst unsere Gedanken. Du weißt, dass wir manchmal vergleichen uns selber mit anderen, dass wir Wünsche haben nach mehr, nach vielleicht auch mehr Erfüllung. Danke, dass du das alles ernst nimmst und auch immer wieder aushaltest. Ich möchte dir die Bitte darum, dass wir dürfen Menschen sein, die können annehmen, dass du uns gut gemacht hast, so wie wir sind. Und dass wir mit den Möglichkeiten dürfen leben, die du uns geschenkt hast. Danke, dass wir aber auch den Reichtum voneinander dürfen immer wieder neu suchen und erleben. Weil es miteinander eben ein Schatz ist, den wir allein nie haben könnten. Weil wir einander ermutigen können. Weil wir einander dürfen zu Hilfe kommen und danken, dass du deinen Geist schenkst, der als Übernahme Helfer, Tröster und Ermahner und Erinnerer trägt. Dein Heiliger Geist, der Geist von Jesus. Danke, dass wir dürfen zuversichtlich sein und uns können freuen, dass du uns alle ausnahmslos lieb hast. In unseren Situationen, wo wir drinnen sind. Die am Trauern sind, die vielleicht gerade in etwas im Inneren stecken, das über ihre Kräfte zu gehen scheint. Du bist da, dein Geist hilft und danke, dass du sie ganz besonders segnest und unsere Gemeinschaft brauchst, für ihnen aufzuhelfen. Amen.